Herzlich willkommen zum Comsumcast. Das ist der Audio- und Videopodcast des Zürcher Pressevereins und der Zürcher PR-Gesellschaft. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Wir unterhalten uns alle zwei Monate mit bekannten Persönlichkeiten aus der Medien-, Kommunikations- und PR-Branche. Heute ein Wirtschaftsjournalist, der wohl auf den Bankchefetagen zu den meistbeachteten, aber auch meist gefürchteten Journalisten gehört, nämlich Lukas Hässig, Betreiber des Online-Portals Inside Paradeplatz. Er hatte damals die Abgangsentschädigung von Daniel Vasella enthüllt, hat den Fall des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Vinzenz ins Rollen gebracht und war auch in der Geschichte rund um die Credit Suisse immer sehr aktiv, immer an der Front. Herzlich willkommen, Lukas Hässig.
Ja, guten Tag, Reto.
Ja, viele Leute lesen dich jeden Tag auf Inside Paradeplatz, aber viele wissen gar nicht, wie es eigentlich zu dieser Plattform gekommen ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, so etwas zu tun? Du warst vorher Journalist bei verschiedenen Medien. Warum dieser Schritt?
Ja, ich war bei Roger Schawinski ursprünglich auf der Radioredaktion, damals in den glorreichen 90er Jahren. Und dann zu Zeitungen, Finanz- und Wirtschaft.
Genau, Sonntagszeitung, Weltwoche, fast.
Und dann habe ich noch die Fronten gewechselt. Ich war mal Sprecher, Kommunikationschef beim Flughafen Zürich. Habe da das Unique verbrochen, war in meiner Verantwortung.
Der Name Unique, der dann wieder verschwunden ist.
Mhm. Genau, zu Recht, denke ich.
Und das hat dir aber nicht gefallen?
Ja, genau. Also ich habe da eigentlich erst gemerkt, dass ich wirklich eigentlich schon den richtigen Beruf gewählt habe mit dem Journalismus.
Also back to the roots. Ja. Und dann aber selbstständig nicht mehr Teil einer Redaktion. Man hat keinen Chefredakteur
mehr. Ja, aber nicht gewollt. Es lief dann einfach nicht so nach Wunsch, die Karriere.
Okay.
Wenn du mal Chef bist, wie ich das in der Flughafen-Kommunikationsabteilung war, dann wollte ich unbedingt weiter Chef bleiben. Also musste es eine Ressortleitung im Minimum sein. Das war ich dann, Wirtschaft beim Facts.
Und genau.
Da wollte dann der Nachfolger damals von Hannes Britschke, Stefan Barmettler, mich nicht mehr auf diesem Posten. Und da blieb ich dann stur und musste deswegen gehen. Roger Köppel hat mich dann zur Weltwoche geholt. Sein Nachfolger, Jürg Wildberger, fand mich eine Pfeife und deshalb wurde ich selbstständig.
Also das heißt, fast schon gezwungenermaßen in die Selbstständigkeit gezwungen, kann man sagen.
Ja, das machst du dann vielleicht doch, wenn du es schon länger im Hinterkopf hast. Mhm. Sonst suchst du dir vielleicht einen Pressesprecherjob beim Bund oder so.
Aber das hätte dir jetzt nicht gefallen.
Nein, ich war ja das
nach
schon.
Nach der Flughafenzeit.
Was zur Disposition stand, war ein Studium, ein Nachdiplomstudium noch. Und dann hat mich ausgerechnet ein früherer Kollege, der die Seiten gewechselt hat, Pressesprecher wurde bei einer Bank, hat gesagt, ich sollte unbedingt Journalist bleiben. Also einer, dessen Karriere ich jetzt eigentlich nicht kopieren wollte, hat mich auf den Pfad der Tugend des Journalismus belassen. Oder? Ja. Ich habe dann weitergemacht als Freier.
Und du bist dann aber jetzt in ein ganz enges Feld hineingesprungen, eigentlich so Finanzen, Banken, das ist das Thema überhaupt. Es gibt manchmal so ein bisschen Abweichung noch, gerne auch mal gegen die SRG oder so. Aber Banken ist dann deine Kernkompetenz. Warum dieses Feld?
Ja, das ist auch Zufall. Also ich zähle mich bis heute nicht zu den absoluten Kindern der Materie.
Ich liebe nicht?
Mit der Zeit, wenn du dich so ständig auch mit Quartalsberichten herumschlägst, dann verstehst du schon ein wenig, ja. Aber ich liebe ja Menschen, oder? Ich schreibe gerne entlang der Persönlichkeiten. Von daher war ich kein Bankenjournalist. Ich begann zu mögen die Wirtschaftsberichterstattung. Ich habe eine HWV gemacht, nach einem KV ursprünglich, bei der Nationalbank lustigerweise. Und dann wurde ich also Wirtschaftsredaktor. Auch als Freier habe ich weiter Wirtschaft gemacht. Und wenn du in Zürich bist, dann bist du schnell mal bei den Banken. Und dann, als die UBS schief stand, 0708, dachte ich, das wäre ein Buch wert. Und dann habe ich den UBS Crash geschrieben. Und da wurde ich dann ein bisschen zum Bankenspezialisten und habe keinen Verlag in der Schweiz gefunden, dafür in Deutschland. Einen, Hoffmann und Campe, kein kleiner. Und der fand das Buch toll und sagte, schreiben Sie noch mal eines, egal was. Und dann habe ich dann ein Kapitel genommen aus dem Crash-Buch. Da ging es bereits um den US-Steuerkrieg.
Ja.
Und habe das zu einem zweiten Buch gemacht. Das wurde ein Misserfolg kommerziell und der Verlag hat sich dann nicht mehr gemeldet.
Okay.
Aber das war die Basis für
Das war die Basis jetzt für Inside Paradeplatz seit 2006. Und wie viele Leute am Morgen um 7 Uhr, wenn das aufgeschaltet ist, wie viele Leute sind dann sofort drauf bei dir?
Also Inside Paradeplatz gibt es seit 2011. Ich war vorher 5 Jahre freischaffend. 2011 bis jetzt, das sind jetzt 12 Jahre dann im Herbst, oder? Also im 12. Jahr. Mhm. Und um 7.59 Uhr kommt die
Story. Ah, 7.59 Uhr kommt die Story.
Egal, weil früher geht nicht, oder?
Also um 8 ist es drauf.
Genau, um 8 geht einfach dieser Newsletter raus, oder? Der geht jetzt an 20.000 Abonnenten, wenn du so willst. Aber die bezahlen ja nichts. Das ist alles gratis. Man kann sich einfach anmelden. Und das gibt jedoch aber diese Deadline. Ist wichtig im Journalismus, oder? Dieser Druck. Also
Weil man weiß von dir, du schreibst nicht am Vorabend. Du hast mal gesagt, es muss am Morgen geschrieben sein.
Ja, warum? Das kommt von der Radiozeit her. Also eben, ich bin schon geprägt vom damaligen Journalismus von Roger Schawinski, 90er Jahre, Radio 24. Und er hat uns immer gesagt, am Morgen muss hier auf dem Sender was los sein. Und eben nicht irgendwas jetzt von Apartheid in Südafrika oder von Erdbeben in Chile oder Mexiko oder wo auch immer, sondern hier in Zürich. Wir sind in der Stadt. Wir brauchen etwas Lokales. Wir müssen nah am Ball sein. Und das hat er uns eingeimpft. Und es muss Druck auf der Leitung sein. Weil am Morgen fahren die Leute ja mit dem Auto zur Arbeit und hören Radio. Ja. Das ist quasi
Peak. Die Rush-Hour.
Rush, ja genau, Peak, oder? Und, und das habe ich ein bisschen übernommen und das habe ich vielleicht immer noch ein bisschen in mir drin. Das habe ich damals schon gerne gehabt.
Du schreibst jetzt nicht am Vorabend den Text und drückst einfach den Knopf, sondern du bist um 5 Uhr dort und dann schreibst du und zwar in quasi unter Zeitdruck. Wird das dann intensiver, wird es besser, vielleicht auch schriller?
Also um 5 Uhr bin ich noch gerade mit dem Rasieren dann fertig und dann kommt der Kaffee. Aber eine Stunde später bin ich dann im Büro, im Schiffbau und dann habe ich 2 Stunden Zeit. Und die erste Stunde vertrödle ich mit ein bisschen herumschauen.
Zeitungen lesen.
Genau, was so gelaufen ist über die Nacht und dann geht's los. Und dann steigt einfach der Druck, wie wir das alle kennen im Journalismus. Jetzt drückt eben diese Deadline näher. Ich habe mittlerweile 2 bis 3 Stücke, die ich am Morgen schreibe. Natürlich leidet dann manchmal auch die Sorgfältigkeit darunter. Aber gleichzeitig gibt es eben dieses Gefühl, oder weißt du, quasi, man ist ja nicht immer gleich wichtig, aber man sollte doch wichtig tönen, weil sonst interessiert sonst es niemand. Oder? Okay. Also dieser Druck auf der Leitung, der entsteht eben durch diese Knappheit am Morgen früh.
Mhm. Das heißt, du bist also am Morgen wirklich immer da, du hast jetzt niemanden, der dich mal ablöst, hast du jetzt nicht noch einen zweiten Kollegen, der du ab und zu einspannen kannst, wenn du in die Ferien gehst und so, du machst das immer allein, auch in den Ferien?
Ja, wenn du jetzt eine Generation jünger wärst, ich glaube, das bist du nicht,
doch,
dann wäre das vielleicht noch eine Chance, dass ich jemanden finden würde. Ja. Das mache ich alleine. Ich habe schon 2, 3 externe.
Du hast Gastautoren zum Beispiel?
Ja, also Gastautoren, die mit Fotos kommen, die machen das pro domo und für die eigene Befindlichkeit.
Herr Stölke zum Beispiel tritt da auf.
Und dann gibt es doch 2, 3 Journalisten, die dann auch mehr oder weniger regelmäßig schreiben, die kriegen ein Honorar als Freischaffende. Und ich muss aber das Ganze zusammenhalten und es lebt natürlich von meinen Artikeln.
Genau, und bei dir tönt fast jede Story mehr wie ein Thriller. Also es ist atemlos. Vielleicht kommt das eben davon, dass du das immer so durchschreibst morgen. Es ist wirklich atemlos. Man kommt als Leser kaum zum Luftholen. Ist das das Erfolgsprinzip?
Ja, wenn du die ersten Artikel nimmst und dann vielleicht in der Mitte von Inseparat, was sind jetzt die letzten, dann sieht man eine Entwicklung. Es geht immer mehr zu genau diesem schnellen, abgehackten. Es kommt auch ein bisschen vom Radio her. Früher hat man immer von den Agenturen gelebt und das war noch ein Telefax oder ein Telex, der ausgedruckt wurde und dann hast du abgerissen und jedes Abreißen musst du eigentlich schon die Headline gehabt haben.
Genau.
Und dann wurde das immer ein bisschen länger. Und das ist dieser Nachrichtenagenturjournalismus. Oder? Und das pflege ich auch ein bisschen mit der Idee, dass man eigentlich nach einem Einstieg, ich bemühe mich um irgendeinen Einstieg, und dann aber jederzeit aus dem Text aussteigen kann. Dieser Stil hat sich irgendwie so...
Weil man muss sagen, online sind sehr nahe dem Radio. Ich glaube, die langen Texte, wo man über Seiten liest, das ist wirklich out, das ist vorbei. Sondern man will ganz kurze, schnelle Texte. Und das ist eigentlich Radio im Prinzip. Und da hast du schon ein gutes Prinzip.
Ja, genau. Radio und da hat man eben dann diese Wires, diese Agenturen gehabt, als Rohstofflieferanten und so weiter. Aber gell, wenn du jetzt beobachtest die Zeitungen, mir ist letzthin aufgefallen, Edgar Schuller beim Tagesanzeiger hat ein langes Porträt geschrieben über die neue 20-Minuten-Chefin.
Ja, genau.
Und das war auch ganz am Anfang, hat er so ganz kurze, schnelle Abschnitte gemacht. Da dachte ich, Mann, jetzt beginnen die auch mit diesem Stil. Jetzt muss man,
ja, das
muss man
schwappt,
sich warm anziehen.
Das schwappt über von online auf die Printmedien oder vielleicht von dir auch als Vorbild. Bei dir ist es auch immer so, dass du sehr personifizierst. Du hast eigentlich gesagt, du liebst die Leute, hast du jetzt gerade gesagt. Aber man hat oft das Gefühl, dass du die auch gnadenlos fertig machst. Also da gibt es dann immer diese Adjektive, der Mann ist dubios. Oder heute kann man wieder lesen, das hast aber nicht du geschrieben, Karin Keller-Sutter, die Finanzministerin, wie unfähig darf eine Bundesrätin sein? Das war noch mit Fragezeichen versehen. Aber trotzdem, also es geht dann schon immer sehr hart zur Sache. Also man hat nicht das Gefühl, dass du jetzt die Leute liebst, sondern sie eher so niedermachst.
Nein, also das ist jetzt ein Standpunkt gewesen, den du vorgelesen hast. Da bin ich auch Anhänger davon, dass man dem Leine lässt. Und ja,
Meinung.
Autoren, ja, das läuft unter Meinung eigentlich, oder? Das ist ein Meinungsstück. Aber klar, du würdest von mir auch viele Beispiele finden, die dieses Knallige haben. Mein Anwalt sagt dann immer, ist ja gut, aber lass die Adjektive weg.
Eben, da das würde ich eben auch sagen.
Da wird es gefährlich.
Ja.
Und das bemühe ich mich auch ein bisschen. Und ich,
aber warum brauchst du diese Adjektive? Weil ich habe immer das Gefühl, du hast wahnsinnig gute Stories, super Enthüllungsgeschichten und dann gibst du immer noch einen obendrauf, wo ich mich frage, wieso braucht er das? Ist das wirklich notwendig? Oder wäre es nicht besser, würde er es einfach weglassen? Weil die Story an sich ist schon gut.
Ja, aber tendenziell lasse ich mehr weg als früher.
Okay.
Also ich versuche meine Lektionen zu lernen.
Ja.
Da mir
das alte Milde?
Nein, nicht so sehr. Ich liebe diese Wörter und auch ein bisschen dieses Angriffige, selbstverständlich. Aber da liegen halt die Risiken und manchmal gehen die Zügel mit einem durch. Und ich glaube, wenn die Klagen dann kommen, ist es auch nicht wegen diesen Wörtern. Die werden einfach benutzt, aber es stört einem ja etwas anderes. Oder?
Und kommen da viele Klagen?
Ja, es hat schon einige gegeben, ja. Aber ich sage jetzt mal, du hast mich nach der Liebe gefragt, oder? Versus diesen Protagonisten. Ich meine, ich finde eigentlich die größte Strafe, wenn man über einen gar nicht berichtet, der da in diesem Teich unterwegs ist. Also von daher denke ich, ja, ich kümmere mich
um die Protagonisten. Also das heißt, die Protagonisten sind froh, wenn sie irgendwie bei dir erscheinen, auch wenn sie negativ erscheinen, wenigstens erscheinen sie.
Nein, also diejenigen, die wichtig sind, bei denen gehört es zum Zahltag. Die verdienen viel und müssen sich halt Kritik
anhören. Genau, das ist die.
Oder? Dann diejenigen, die in der Mitte sind, die müssten sich ja fragen, was sie falsch machen, wenn sie gar nie vorkämen. Und da weiter unten habe ich mir angewöhnt, die Namen nicht mehr zu nennen, weil man bei diesen Leuten schon ein bisschen vorsichtig sein muss. Die haben es nicht verdient, dass man vielleicht dann auch Karrieremöglichkeiten torpediert.
Du hast mal interessant gesagt, an einer Veranstaltung übrigens des Pressevereins PR-Gesellschaft, an einem Communication Summit, hast du gesagt, ich habe dich gefragt, was ist eigentlich dein Zielpublikum? Und dann hast du gesagt, das sind die frustrierten Banker über 50 mit Glatze und beginnendem Bauchansatz, die am Morgen ins Büro kommen, sich schon wieder mal über ihren Chef aufregen, voller Wut sind und dann mich lesen. Das ist mein Zielpublikum. Ist das immer noch so?
Also so wohl formuliert habe ich es wahrscheinlich nicht zum Besten gegeben. Aber ja, ich erkenne mich darin wieder, in dieser Aussage. Ich fühle mich selber angesprochen. Ich bin grauhaarig, ich bin deutlich über 50. Manchmal auch fragt man sich ja fast alle, wo habe ich es eigentlich hingebracht? Oder? Also bin ich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Jetzt ich in meinem Fall bin sehr zufrieden, weil ich finde es lässig, etwas selber machen zu können. Aber ich habe genug Zweifel in meinem Karriereverlauf gehabt. Das mit dem Frust würde ich vielleicht heute nicht mehr so sagen. Ich denke, die Leser suchen...
Aber es gibt doch so wahnsinnig viel frustrierte Banker, oder nicht? Ich meine, die 100. Reorganisation ist wieder gekommen und viele kleben irgendwo und kommen nicht vom Fleck und so. Und die sind schon mal wirklich hässig, kann man sagen, auf ihre Chefs. Und da kommt der hässig und gibt denen mal richtig eins auf den Kopf. Das ist doch wirklich ein Erfolgsrezept.
Ja, aber ich glaube, ich würde es heute nicht mehr so sagen, weil ich suche die ja nicht. Ich suche eigentlich nicht
die. Ah, ich dachte, du suchst die.
Nein, ich glaube nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen kokettiert.
Oder
das wird mir vorgeworfen. Höre ich immer mal wieder. Auch gerade im Zusammenhang mit Credit Suisse. Aber ich glaube nicht, dass ich so bin und das so pflege und das möchte. Dass die vielleicht eine Heimat finden in Inside Protoplast, das kann durchaus sein, weil sie sagen, ja gut, was ist für uns da? Ja. Und da schreibt es wenigstens mal einer und gibt es den Großen. Das kann schon sein. Aber ich glaube, die Arbeit ist dann, wenn du letztendlich ein Frühwarnsystem bist, wenn du früh so als Branchenblock, ich bin das letztendlich, auf vielleicht Gefahren hinweist.
Aber das sind doch mehr als Leser, diese Frustrierten. Die geben dir immer die Informationen, zum Teil anonym in deiner Box, wo du nachher die Stories lancieren kannst. Weil diese Story hast du doch, weil es Leute gibt, die frustriert sind, die sagen, da läuft das schief, das ist eine Katastrophe. Wem gebe ich jetzt diese Informationen und wer kommt mir da in den Sinn? Klar, Lukas Hässig, weil der zögert nicht lang, der ist knallig, der macht das auch. Man weiß genau, wenn du eine Tagesanzeige schickst, NZZ, SRG schon gar nicht, die müssen immer so ausgewogen sein. Da kommt irgendwie noch der Legal Officer oder der Rechtsanwalt und geht nochmal drüber. Also gebe ich es lieber dem Hässig, weil der wird es veröffentlichen.
Also das stimmt sicher für alle Medien. Oder wenn man erkennt, dass ein Medium auch etwas bringt und zwar vielleicht auch ein bisschen so, wie man es gerne hätte oder zumindest scharf formuliert, dann kriegt man mehr. Das glaube ich, ja. Das ist sicher zentral für meine Arbeit. Das andere, das ich eigentlich vor allem von Frustrierten bedient würde, meine, alle Medien leben von Hinweisen, das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die ernsthaft sich Gedanken machen über
die Schweiz und über den Finanzplatz
und über die Arbeitgeber und einfach denken,
es läuft nicht schief.
Genau, laufen nicht richtig und das ist wichtig, das irgendwie zu thematisieren. Ich glaube echt, da gibt es viele Leute mit guten, so gesehen moralischen
Ansporn. Absolut, aber das ist ein Ansporn und davon lebst du doch auch ein bisschen, von diesen wahnsinnigen Geschichten. Ich meine, die Story über den Abgang von Daniel Vasella, 72 Millionen, da hat sich sicher irgendein Banker, der das verbucht hat, hat sich extrem, oder das auf dem Konto gesehen hat, hat sich aufgeregt und hat dir geschrieben, Pierin Vinzenz war so ähnlich, aber du musst ja auch sehr viel einstecken. Eben dann kommen dann diese gigantischen Firmen auf dich zu, die mit gigantischen Rechtsanwaltabteilungen, Credit Suisse zum Beispiel, die hatte ich ja noch eingeklagt im Dezember, oder? Die Credit Suisse. Lächelst du jetzt ein bisschen über das und denkst, ist eigentlich noch gut, was der Credit Suisse passiert ist, die verklagen mich im Dezember und im März sind sie schon nicht mehr da?
Also zunächst, wie so Informationen zu einem kommen oder wo man die findet, da kann ich logischerweise nichts dazu sagen. Ich möchte das nicht im Raum stehen lassen. Also kann man viel spekulieren, ich äußere mich nicht dazu. Das andere, Credit Suisse, nein, ich ärgere mich stark über diese Klage, immer noch, weil es geht weiter. Ich bin jetzt gerade wieder damit beschäftigt. Wir müssen noch Antwort geben. Nimmt enorm viel Zeit in Anspruch. Und ich habe mich nicht gefreut über den Untergang der Credit Suisse. Das, ich kenne das, solche Gefühle nicht. Also ich kenne Neidgefühle, ich kenne Schadenfreudegefühle, das kenne ich sicher. Also,
aber doch ein bisschen Schadenfreude.
Aber nein, wirklich nicht.
Aber du hast eine lange Geschichte.
Nein, ich bedauere es. Ich meine, ich habe eine lange Geschichte mit Credit Suisse und ich habe einen guten Lauf mit Credit Suisse so gesehen, weil viele Credit Suisse-Leute, muss ich annehmen, lesen in seinem Paradeplatz. Und wo bleiben die jetzt? Also das bricht mir ja eigentlich mein Fundament weg. Und gut, jetzt kann man sagen, ich habe quasi aktiv dazu beigetragen, glaube ich aber nicht. Ich habe gewarnt. Ich habe gewarnt davor, letzten Herbst deutlich, dass diese Credit Suisse in Schieflage gerät oder schon geraten ist. Und genau in diesem Moment wurde ich dann eingeklagt von der neuen Führung. Die haben auch Strafanzeige erstattet. Und das finde ich eigentlich ganz schlimm, dass das läuft, dass man das macht überhaupt, dass man auf diese Gedanken kommt und dass dann noch eine Behörde das an Hand nimmt. Ich finde das eigentlich sehr fragwürdig.
Aber jetzt ist ja die UBS Rechtsnachfolgerin. Könnte es sein, dass die UBS sich jetzt mit dir einigt, weil sie sich sagt, also mit diesen alten Stories der Credit Suisse wollen wir uns jetzt wirklich nicht mehr beschäftigen. Das gibt nur negative Publicity zum Start dieser neuen Bau?
Also erstens hat es ja in der großen Tendenz gestimmt, was ich geschrieben habe. Ich habe laut gewarnt und das war korrekt. Die Kommentarschreiber, die...
Es ging um die Kommentare.
Ja, hauptsächlich, ja, die haben eigentlich oft vielleicht ein paar Wörter gebraucht, die man nicht so gerne hört. Aber grundsätzlich haben sie von einer Titanic geschrieben, die da jetzt da in dem Eisberg landet. Auch die haben recht gehabt. Also man sollte jetzt aufhören mit diesen Klagen. Ob das die UBS machen wird, ich hoffe es. Es wäre nichts als richtig, aber man weiß nie.
Das heißt, du bist auch in Gefahr, nicht nur über das, was du schreibst, sondern über das, was deine Leser dir schreiben. Das heißt, du kontrollierst jeweils im Laufe des Tages, gehst du immer wieder drauf und schaust mal, was schreiben die Leute und das Schlimmste kippst du raus. Was kippst du da raus?
Also das gibt einfach diese Kommentarfunktion und jedes Medium handhabt das ein bisschen anders und alle kämpfen ein bisschen damit. Es gibt kein gutes Allerweltsmittel. Man sagt, du musst dich mit Namen anmelden, damit du kommentieren darfst. Ja, wie überprüfst du das? Also machst du quasi, spielst du Polizist? Willst du den Passbeleg haben? Kann dann aber nicht jemand die Identität stehlen, dieses vermeintlich geprüften Kommentarschreibers? Es gibt einfach ein Problem mit den Kommentaren im Online-Raum.
Und ohne Kommentare,
meine Version ist jetzt, ich möchte möglichst ein breites Feld, weil ich glaube, für die Gesellschaft ist das besser, wenn es ab und zu auch eine Möglichkeit gibt, Dampf abzulassen. Ich finde es besser, das Bild des alten Wirtshauses, am Stammtisch sitzen die Leute, knallen die Asskarten auf den Tisch, nehmen noch ein Bier und sprechen dann vielleicht nicht ganz so, wie man heutzutage sollte. Auch nicht innerhalb des Rechts, aber sie meinen es nicht so. Und diejenigen, die wirklich etwas nicht begriffen haben, zu weit gehen, Drohungen aussprechen, pornografisches Zeugs loslassen, die versuche ich alle rauszufiltern. Manchmal, wenn es sehr viele Kommentare sind, ist das schwierig. 500 am Tag, sehr aufwendig, aber ich versuche es. Und wenn jemand etwas sieht, dann kann man es mir melden und dann fliegt es raus.
Also da hast du wahnsinnig viel zu tun. Wie finanzierst du dich eigentlich? Ja, ich meine, Werbung... Du hast mal gesagt, auch an dieser Veranstaltung, was ich auch interessant gefunden habe, du hast damals gesagt, was gilt das jetzt immer noch, du hast gesagt, ich würde niemals über eine Bank schreiben, die bei mir eine Werbung bucht. Stimmt das noch?
Auch da weiß ich nicht, ob ich es so apodiktisch gesagt habe.
Weil ich habe mir dann gedacht, wie dumm ist eigentlich die CS, wie dumm, sie verklagt den Lukas Hässig, hätte sie die Werbung durchgebucht das ganze Jahr, hättest du nie über sie geschrieben, ja. Also wäre das Problem gar nicht da. Ja. Meine Güte, wie doof sind die.
Ja, aber gut, dann wäre ja dann dieses Medium schnell weg, oder dann würde einfach jede Bank Werbung schalten. Also ich glaube, so ist es nicht, aber ich habe lange Werbung gehabt von einem großen externen Vermögensverwalter, Aquila, und man kann nachschauen, ich habe ein paar Stories gemacht, aber ich war sicher nicht auf der Suche nach Stories über diese Firma. Da sieht man schon, man ist nicht so unabhängig.
Weil du sagst das auch ganz offen,
wie man gerne wäre, oder? Aber jetzt ist diese Aquila weg, weil irgendwann haben die dann ein bisschen protestiert gegen irgendeine Story und da merkte ich, okay, es ist jetzt Zeit und ich war auch dann genug groß, um auf eigenen Beinen zu stehen oder nicht mehr zwingend jetzt diese Einnahmen zu benötigen. Und seither habe ich einfach Werbung von Google hauptsächlich, ab und zu bucht jemand direkt.
Und davon
es gibt
kann man
auch
leben.
Und es gibt manchmal auch ein Finanzunternehmen, aber nicht die großen, die ein Banner platzieren möchten. Ja,
das also, dann kann man sagen, bucht bei Lukas Hässig, dann hat er noch Gnade, wenn er etwas schreibt. Ich wollte dich noch fragen, jetzt, wenn wir über die CR sprechen, du hast ja sehr viel geschrieben, du bist quasi der CR-Spezialist Nonplusultra. Wer war jetzt eigentlich schuld am Untergang der CS, wenn man das kurz auf den Punkt bringt?
Das Management der CS über die letzten 10 Jahre.
Und da du ja immer personifizierst, könnte man sagen, es war Urs Rohner, der Verwaltungsratspräsident, plus seine CEOs.
Ja, er war wirklich von 11 bis 21 der Kapitän. Als Präsident
elf Jahre.
Bist du auf der Brücke. Du steuerst nicht, aber du schaust nach vorne und gibst Befehle deinem Steuermann. Und ja, die Bank war in einem sehr schlechten Zustand, als er von der Brücke abgetreten ist. Im Frühling 2021 und danach ging es aber eigentlich Schlag auf Schlag und die letzten Leute, die haben auch ihren Anteil am Niedergang, also zuerst Thomas Gottstein, vor ihm Tijan Diom, er hat etwas versucht, das im Nachhinein wahrscheinlich richtig gewesen wäre, die CS Schweiz an die Börse zu bringen mit einem Teil der Aktien, da hätten wir jetzt profitieren können, als Land auch in dieser Krise vom März. Hat sich dann da auch nicht durchgesetzt, dann hat er etwas Miserables gemacht, diese Spionageaffäre, das war dann auch der Grund, weshalb er gehen musste, gut. Und dann eben die letzten Leute, Axel Lehmann war nicht auf der Höhe der Aufgabe, hat wiederholt Unsinn erzählt, der ihm auch vorgeworfen wurde, zu Recht.
Bei mir in der Sendung zum Beispiel.
Ah ja, genau. Ihr war das ja am 5. Dezember 2022, als ich gesagt habe, die Kunden würden zurückkommen. Ja. Da fragt man sich bis heute, wie kann man so etwas sagen, auf Coram Publica? Und dann Ulrich Körner, der auch bis zuletzt immer so Phrasen von sich gegeben hat und irgendwelche Restrukturierungsprogramme und we are on track, razor sharp, um irgendetwas jetzt umzusetzen und gleichzeitig ist die Welt.
Also bei Herrn Köhler muss man noch sagen, er hat niemals, außer mal an einer Bilanzpressekonferenz am Schweizer Fernsehen, ein Interview gegeben. Er hat es nur Bloomberg, er spricht nur mit Bloomberg, was auch viel aussagt über seine Person. Aber gut, das ist jetzt Vergangenheit. Aber wenn man jetzt das ein bisschen weiterfasst, in welchem Moment, du hast ja gesagt, du hast gewarnt, im Herbst schon, aber in welchem Moment war dir klar, das mit dieser Bank kann nicht so weitergehen, die ist dem Untergang geweiht?
Meine, im Nachhinein, wenn man zurückschaut, dann ist es immer einfach, oder? Aber man kann es nachlesen, oder? Die Intensität nahm brutal zu, jetzt bei mir, bei meiner Berichterstattung im Herbst 2022.
Also da, September, Oktober.
Ja, genau. Und da kam einem einfach zu Ohren, was hier läuft hinter der Kulisse, auch mit Kunden, die ihr Geld abziehen wollten und plötzlich das Geld nicht mehr kriegten. Und da dachte ich dann, was ist da los? Eine Bank, die Kunden hinhält.
Das ist das Schlimmste, was
passiert. Ja, das kannst du doch nicht machen, oder? Und dann kommt diese Geschichte mit diesem berühmten australischen Blogger, der da irgendwas gesagt haben soll, der dann diesen Bankensturm, den ersten rund um Ende September, Anfang Oktober ausgelöst haben soll. Und dann kam immer diese Behauptung, das sei fahrlässig gewesen. Im Nachhinein müssen wir ja sagen, er hatte ja recht, dieser Blogger. Ja. Das stimmte ja, oder? Mhm. Also nur eben die Leute, vielleicht die viel Geld bei der CS hatten, insbesondere im asiatischen, pazifischen Raum, eben Australien, die waren hellhörig. Haben vielleicht auch die Zahlen studiert, die Kapitalquoten ein bisschen näher angeschaut als nur das Oberflächliche mit 14% und alles wunderbar. Und die haben dann das Richtige gemacht, dass sie in dem Moment weg sind. Ich meine, wer dann am Schluss bei einem Zerfall einer Bank noch dabei ist, der hat ja verloren, außer eben jemand rettet.
Jetzt hat ja die FINMA, auch die Nationalbank, noch am 15. März gesagt, die Kapitalquoten sind okay, die Liquiditätsquoten sind okay. Wie ist das bei dir angekommen?
Das ist eine sehr heikle Aussage gewesen, der FINMA. Man fragt sich bis heute, wie die dazugekommen sind.
Aber man kann ihm auch nicht sagen, dass es nicht okay ist, dann wäre die Bank am anderen Tag sowieso pleite gewesen. Genau. Also was macht man in einer solchen Situation? Genau, kann man in einer solchen Situation überhaupt kommunizieren? Oder ist das quasi, da ist man am Ende der Kommunikation? Weil wenn man kommuniziert, dann riskiert man den Untergang. Wenn man nicht kommuniziert, dann gehen die Gerüchte noch weiter. Also es ist unausweichlich, die Situation.
Also die richtige Kommunikation wäre, die ehrliche wäre ja gewesen, diese Bank ist am Ende. Und dass das die FINMA nicht gemacht hat, das leuchtet ja ein, oder? Also müsste man sagen, sie hätte gar nichts sagen können, aber dieser Mittwoch, der 15. März, war ja so wahnsinnig, oder? Mit einem Aktienzerfall von, glaube ich, allein an jedem Tag von 20% oder 25%. Da sahen sich dann die Behörden bemüßigt, etwas zu sagen. Und sie kauften sich einfach Zeit, sie wollten ins Wochenende kommen. Also die Geschichte, die Aufarbeitung,
es wird
dann zeigen, was ist. Aber jetzt zur FINMA, oder?
Ja, genau.
Das die Aussage ist jetzt im Nachhinein ein grosses Problem, weil eben diese Wandelobligationen dann aussortiert wurden und dann sagen doch alle, ja FINMA, du hast uns gesagt am Mittwoch vor dem Ende, dass diese Bank solide ist. Sie steht nicht vor dem Konkurs, überhaupt nicht. Und sie ist liquide. Liquidität wird gesichert durch die Notenbank, Kapital hat sie. Wie kannst du am Sonntag etwas anderes erzählen und uns dann diese Wandelobligationen wegnehmen? Das wird zum Problem.
Aber es könnte ja schon sein, dass, wenn natürlich, und ich habe das damals auch gedacht, also wenn die SNB und die FINMA am 15. sagt, die Bank kann von uns Liquidität haben, so, dann weiß jedermann, die Bank ist am Ende. Und es kann ja sein, dass am Donnerstag und Freitag ein Riesenrun passiert ist und Milliarden abgeflossen sind und dass eben am Sonntag dann die Liquidität wirklich am Ende war.
Das absolut hätte passieren können, oder? Du hast völlig recht. Das ist die Schwierigkeit der Behörden, in so einer Situation zu kommunizieren. Mhm. Und wie macht man es? Man kann eigentlich nur einmal sagen, jetzt kommunizieren wir. Dann muss man sich entscheiden, wie und was ist der Plan. Und der Plan war offensichtlich, sich Zeit zu kaufen bis
zum Wochenende.
Oder? Aber das allein wirft ja schon die Frage auf, hätte eben die FINMA zusammen mit der Nationalbank nicht viel früher etwas machen sollen. Was hat man dann im Herbst gemacht? Wie hart ist man dann mit der CS ins Gericht gegangen im letzten Herbst 2022? Als eben effektiv, wie wir heute wissen, ein erster Bankensturm stattgefunden
hat. Genau. Und da fällt mir eben auf, dass du heute eben schreibst, die Karin Kellersuth ist total unfähig, beziehungsweise auf deinem Portal deinen Meinungsmacher. Müssen wir nicht sagen, Uli Maurer war total unfähig, weil er hat dem jahrelang zugeschaut und hat im Dezember noch gesagt, lass jetzt mal diese Bank in Ruhe arbeiten, das geht alles wunderbar. Also ist das nicht ein bisschen eine Verschiebung der wahren Verantwortlichkeiten da bei dir?
Das ist ja nicht mein Meinungsmacher. Das ist ein Journalist namens René Zeier, der einen eigenen
Blog betreibt. Aber trotzdem, das ist die Story heute ab und zu. Bei dir.
Ja, das ist effektiv. Ich bin selber überrascht, wie gut das gelesen wird. Okay, wenn es gut gelesen wird, dann kommt es prominent bei mir. Aber man darf jetzt nicht sagen, das sei mein Meinungsmacher. Das ist Blödsinn. Das würde auch René nicht gerne hören. Der schreibt schon lange und weiß schon, was er macht. Es ist eine These, die ich derzeit, ich mache mir viel Gedanken, bringe es irgendwie noch nicht auf die Reihe, nicht so teile. Ich finde zwar, Frau Kelle-Sutter hat keine gute Falle gemacht im Ganzen, aber es gab Ueli Maurer, ja, der die ganze Zeit letztendlich als Finanzminister zuständig war für die Filme.
Also das heißt, es gibt jetzt hier noch eine große Aufarbeitung, klar, es gibt ja eine Puck wahrscheinlich, da werden wir noch viel erfahren über die Rolle der einzelnen Protagonisten. Vielleicht ganz zum Schluss noch, was passiert jetzt mit dieser UBS? Also was hast du da jetzt für ein Gefühl, oder? Es sagen, viele Leute sagen, diese Bank ist unheimlich groß, das Risiko für die Schweiz ist so wahnsinnig, man müsste die Bank verkleinern. Obwohl, wenn man jetzt anschaut, die Bilanzsumme zum BIP, dann ist das jetzt viel weniger risikoreich als noch vor 15 Jahren, damals bei der UBS und CS. Ist die viel zu groß? Was muss da jetzt passieren? Und wird die Erfolg haben?
Also sie ist sicher zu groß, weil wir konnten ja offenbar die CS nicht stützen, oder? Also die CS alleine, befand man ja in Bern, war zu groß, um fallen zu lassen, oder? Also die ganze Too Big to Fail Vorarbeit war für den Eimer. Die UBS vor 15 Jahren war viel zu groß. Unendlich viel zu groß. Mhm. Die hatten 2500 Milliarden
das war
auf der Bilanzsumme. Mit ganz wenig Eigenkapital. Das war ja. Island, vielleicht sogar noch größer als Island. Auf diese skandinavischen Insel landen dann die Banker wieder auf den Fischkuttern. Wir müssen aufpassen, dass das uns nicht auch passiert. Wir sind jetzt doch sehr abhängig von dieser UBS, dass es gut kommt. Und ich tendiere vom Gefühl her dazu, die haben das schon im Griff, weil die letzten paar Jahre war es gut bei der UBS, aber das ist eine falsche, denke ich, eine falsche Haltung. Die Bank ist zu groß für das Land. Ich glaube, da darf man sich nicht...
Aber dann muss man einfach sagen, wir wollen keine Großbanken mehr.
Nein, es ist natürlich jetzt schon so, die UBS ist sehr wichtig für den Finanzplatz, oder? Und wenn man dann nur noch eine kleine UBS hat in der Form des Schweizer Bereichs, dann verliert sicher auch der Bankplatz an Bedeutung und damit vielleicht auch der Franken. Und wenn der Franken nicht mehr dieses
Steuereinnahmen
hat, und so weiter, genau.
Von Tausenden von Mitarbeitern,
aber ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht in die Tasche lügen. Die UBS sagt, wir haben eine risikoarme Bilanz. Es geht nicht nur um Größe, sondern eben auch um das Wie. Mhm. Ich denke,
da muss man nicht
relativ hart sein und sagen, diese Bank ist zu
groß. Aber muss man nicht auch mal sagen, hey, das Leben ist ein einziges Risiko? Also ich meine, das ist typisch schweizerisch, also diese Versicherungsmentalität, also wenn man eine Großbank haben will, die global tätig ist, dann muss man halt gewisse Risiken in Kauf nehmen. Und sonst muss man ganz ehrlicherweise sagen, wir wollen keine Großbank mehr, was aber auch heißt, keine Steuereinnahmen, keine Top-Jobs, weniger Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Da muss man das klar definieren. Aber ist zu sagen, ah, die Bank ist zu groß, wir wollen es eigentlich nicht, aber dann gleichzeitig die trotzdem die Steuereinnahmen wollen und die Arbeitsplätze, das ist doch einfach verlogen.
Ja gut, also schauen wir dann mal mit den Steuern und so, aber ja, das ist halt wir müssen auf den Tisch legen. Ein Land sollte nicht von einer Unternehmung abhängig sein.
Gut, aber wir sind 50% unserer Exporte gehen Pharma. Also Roche und Novartis machen 50% unserer Exporte aus. Da kann man sagen, wir sind von der Pharmaindustrie abhängig.
Ich wusste also nicht, dass es so viel
sind 50% ja. unserer Exporte.
Ja, okay. Ein Riesenrisiko. Wenigstens zwei und nicht einer.
Gut, könnte aber auch sein, dass es plötzlich mal auch nur einer ist.
Ja,
gut,
da müssen wir auch wieder schauen. Aber wir erleben nach 15 Jahren wieder das Gleiche. Damals war es UBS, jetzt ist es CS und offenbar hat nichts gefruchtet von dem, was wir versuchten. Und deshalb ist es richtig, wenn wir jetzt alles auf den Tisch legen und einfach uns als Schweiz die Köpfe einschlagen und dann am Schluss entscheiden, was wollen wir jetzt. In jeder Richtung, die wir geben, bezahlen wir einen Preis.
Und du hast natürlich Stoff ohne Ende für die nächsten Monate und Jahre. Das ist super für dich. Auch am Schluss 5 Sätze zum Ergänzen für dich. Ex-CS-Präsident Urs Rohner halte ich für?
Eine traurige Gestalt.
Ein guter Banker zeichnet sich aus durch?
Ein gutes Bauchgefühl.
Wenn meine Berichte kritisiert werden, finde ich das?
Okay.
Ich trage immer Krawatten, auch hier wieder jetzt. Wer Video schaut, sieht das. Selbst wenn ich allein im Büro bin, weil...
Es gefällt mir.
Gut. Mein Rückzugsort in Zeiten von Stress und viel Druck, auch von Anwälten, ist...
Familie.
Die Family. Vielen Dank, Lukas Hässig, für das Gespräch. Das war ganz spannend und interessant. Und wir werden alle weiterhin den Inside Paradeplatz natürlich jeden Morgen um 8 Uhr sofort aufschalten und lesen. Das war der Comsumcast des Zürcher Pressevereins und der Zürcher PR-Gesellschaft. Ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt oder Videocasts auch, also auf Apple, Spotify, YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.